Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Meine Kollegin, die Literaturkritikerin Gabriele von Arnim, die bewundere ich sowieso wegen ihrer ganz klaren, mitreißenden, meinungsstarken Rezension. Die hören Sie öfter hier in unserem Programm. Jetzt bewundere ich Gabriele von Arnim noch mehr für ihr Buch Das Leben ist ein vorübergehender Zustand. In dem Buch erzählt sie von ihrem Leben mit ihrem schwerkranken Mann. 10 Jahre lang hat sie an seiner Seite gelebt, nachdem er 2 Schlaganfälle hatte. Guten Tag, Frau von Arnim.
Guten Morgen, das ist ja wunderbar, was Sie da alles gesagt haben. Dankeschön.
Und alles die reine Wahrheit, natürlich. Es hat mich sehr viel, sehr bewegt an Ihrem Buch. Eine Geschichte will ich mal zum Anfang herausgreifen, und weil die auch zu tun hat mit Ihrem Faible für Literatur. Sie haben für Ihren kranken Mann eine Gruppe von Vorlesern organisiert, weil er selbst nicht mehr lesen konnte. Was waren das denn für Leute, die da zu Ihnen gekommen sind und Ihrem Mann vorgelesen haben?
Das waren teilweise Freunde, teilweise zufällige Begegnungen, teilweise einfach Menschen, die zum Beispiel auch noch eine Beschäftigung suchten und die einfach auch ihre Zuwendung geben wollten und konnten, also Zeit und Zuwendung. Denn das war wirklich ganz schwierig für sie, weil er war ja hellwach im Kopf. Er konnte nicht lesen, nicht schreiben, nicht gehen und vor allem konnte er nicht mehr so artikulieren, dass andere ihn verstanden hätten. Aber er wollte reden, er wollte diskutieren, er wollte über die Bücher reden, die sie ihm vorgelesen haben oder über die Zeitung. Aber dann lagen seine Worte da irgendwie herum wie geplatzte Knallerbsen und keiner konnte sie richtig aufsammeln. Und das haben die ausgehalten, die Vorleser. Die haben ausgehalten, da zu sitzen, ihn nicht, ohne ihn zu verstehen, also ihn nicht verstehen zu können. Und haben trotzdem sind sie immer wieder gekommen, trotzdem haben sie sich immer wieder hingesetzt, haben immer wieder gelesen, haben immer wieder ihm eine unglaubliche Freude gemacht und ihn irgendwie auch damit mit der Welt verbunden. Also das war ganz wichtig, diese Vorleser.
Und die haben ja auch so ein richtiges Netz gebildet. Sie erzählen dann auch, dass sie auch bei seiner Beerdigung dort standen, also dieser Kreis der Vorleser und Vorleserinnen und ja, auch nochmal über ihn gesprochen haben, über diese Begegnung.
Ja, das waren ja immerhin 15 bis 17 Leute. Also 2 haben gesagt, nein, das kann ich nicht da stehen an seinem Sarg. Und die anderen haben alle ganz kurz haben entweder ein kleines Gedicht erzählt oder haben zitiert aus seinem Lieblingsbuch Albert Vigolais Thelen, die Insel des dritten Gesichts, des zweiten Gesichts, Entschuldigung. Das hat er sich 3-mal vorlesen lassen, das ist 1000 Seiten lang. Sie haben vor allem auch erzählt von seinem Gelächter, weil dieser Mann, der so elend lebte, konnte unglaublich lachen und hat sich wahnsinnig amüsiert. Und das haben sie auch erzählt, also das war unglaublich bewegend, diese Runde, die da stand bei seiner Beisetzung.
Und weil wir gerade von den Vorlesern gesprochen haben, durch Ihr Buch zieht sich so auch so ein richtiges Netz von Zitaten und Überlegungen aus Romanen, aus autobiografischen Büchern, an die Sie gedacht haben beim Schreiben und beim Leben mit Ihrem kranken Mann. Können Sie da eins herausgreifen, vielleicht ein Buch, das Ihnen besonders geholfen hat in dieser Zeit?
Ja, es gibt ja mehrere und es gibt vor allem, vielleicht tatsächlich vor allem den Stoner von John Williams, weil das ist ein Buch, das hat, oft liest man ja und sagt, ich will verschwinden, ich will irgendwo anders hin, also ich will anderes miterleben und woanders meinetwegen auch mitleiden, aber vor allem will ich raus aus meinem eigenen Leben. Und in diesem Buch ist es so gewesen, dass ich nicht nur verschwinden konnte, sondern ich musste mich auch mit mir selbst konfrontieren, weil Stoner ist ja ein Mann, der irgendwie eigentlich im Leben ziemlich versagt. Er ist an einem kleinen College unterrichtet, er macht nie Karriere, er lebt unglaubliche Zumutungen von seiner Frau, von seinen Kollegen. Also er wird schlecht behandelt und hat eine innere Würde und eine innere Souveränität, sodass alles, was ihm Böses angetan wird, irgendwie an ihm abperlt, weil er hat als Kern diese Liebe zur Literatur. Und das macht ihn zu einem total unabhängigen Menschen. Und ich habe das Buch am Anfang so gelesen und habe gedacht, oh, das ist ja wirklich ein Schwächling, der muss sich doch jetzt mal wehren. Und dann habe ich gedacht, meine Güte, der hat ja eine innere Größe, das hast du gar nicht begriffen. Also da musste ich selbst mich mit mir konfrontieren und meinen Vorurteilen. Und das war unglaublich hilfreich. Und es war natürlich hilfreich, weil der eine innere Freiheit gewonnen hat. Und das ging ja, darum ging es ja bei mir auch immer in diesen 10 Jahren. Ich konnte ja die äußere Freiheit nicht erlangen, so habe ich immer versucht, über innere Freiheit irgendetwas für mich zu finden. Also es waren immer hehre Vorstellungen, die nicht immer geglückt sind.
Aber und wenn Sie geglückt sind, wodurch sind Sie geglückt? Wie haben Sie, Sie beschreiben das natürlich in Ihrem Buch, dass Sie ans Haus gefesselt waren, wie man so sagt. Also viel natürlich auch in die Pflege Ihres Mannes involviert haben, sich da um ganz viel kümmern mussten. Und trotzdem für sich so einen Raum zu behalten und ein eigenes Leben zu behalten, das ist ein großes Thema in Ihrem Buch. Was hat Ihnen dabei geholfen?
Ja, es war immer die Suche nach Kraftquellen und die Suche nach Trost. Die spielt wirklich eine große Rolle in diesem Buch. Und es war natürlich die Arbeit. Also ich hatte ja das Glück, eine Pflegerin zu haben, die viel übernommen hat, weil ich das körperlich auch gar nicht geschafft hätte, was da alles zu tun war. Insofern konnte ich immer wieder zwischendrin auch arbeiten. Ich konnte lesen, ich konnte rezensieren, ich konnte Sendungen machen. Also nicht oft, aber ab und zu. Ich habe nie ganz aufgehört. Dann waren es die anderen Menschen. Da muss man immer aufpassen, dass man die nicht überfordert, weil man selbst so verzweifelt ist und so ein Vakuum und so aufsaugt die anderen, dass man lernen muss, sich auch da ein bisschen zurückzuhalten und sich dann irgendwo die Kraft auch aus sich selber holt. Ich sage immer aus geklauter Zeit, also irgendwo mal sitzen, nur für sich und ganz bewusst nicht an den Kranken denken, den wirklich wegschieben mal für eine Weile und irgendwo sitzen und entweder einen schönen Blick haben, ein schönes Glas Wein, einen Kaffee, was auch immer und nur, es klingt jetzt so blöd, bei sich selbst zu sein, aber das ist wirklich ganz entscheidend in solchen Momenten.
Und eine andere Frage, die auch immer wieder auftaucht in Ihrem Buch und die ich auch besonders interessant fand beim Nachverfolgen, die Sie sich selbst da auch stellen, wann aus Fürsorge für einen Kranken Übergriffigkeit wird oder wann aus Zuwendung Herrschsucht wird, so haben Sie das auch selbst formuliert. Haben Sie das irgendwann gelernt in diesen 10 Jahren, Ihrem Mann, also dem kranken Mann, seine Würde, seine Eigenständigkeit zu lassen oder ist das sowas, was man dann, was Sie auch immer wieder neu aushandeln mussten?
Immer wieder neu aushandeln, weil ich habe natürlich immer gedacht, ich will ja nur sein Bestes und wir wissen ja, sein Bestes wollen ist das Schlimmste, was man machen kann und wollen kann. Also ich habe ihn überschüttet mit Therapien, ich habe unglaublich viel recherchiert, ich habe alles Mögliche organisiert und er hat ganz oft sich verweigert und fand einfach, dass ich zu viel für ihn machte und ihm gar keinen Raum mehr ließ und das habe ich auch immer wieder dann gemerkt und das ist etwas, was ich unglaublich schwierig fand zu lernen, dass man sagt, man muss dem Kranken seinen eigenen Weg lassen. Man muss dem Kranken, auch wenn er teilweise für meine Begriffe völlig irrational dann entschieden hat, es ist trotzdem sein Weg gewesen und es ist den Weg, den muss man akzeptieren. Und das ist unglaublich schwierig, wenn man doch gerade so tolle Ideen wieder hat, was man alles Neues machen könnte und er sagt, nein, das will ich nicht. Und das andere, womit man jemanden auch noch einengt, ich jedenfalls meinen Mann eingeengt habe, ist die Angst. Ich hatte unglaublich viel Angst. Und ich habe irgendwie, glaube ich, auch geschrieben, ich habe mit meiner Angst habe ich ihnen ein Joch um den Hals gehängt. Also ich habe ihn bedrängt mit meiner Angst, war auch übergriffig mit meiner Angst. Es wäre viel besser gewesen, ich wäre gelassener gewesen und hätte irgendwie, ich habe schon versucht, ihn aufzumuntern und habe das immer wieder gemacht, aber hätte wirklich auch gelassener, munter sein können sozusagen. Mhm. Das ist mir auch nicht immer gelungen, wahrlich nicht.
Auf der anderen Seite sagt aber Ihr Mann zumindest einmal auch einen sehr erstaunlichen Satz. Also wenn wir uns nochmal vor Augen führen, wie eingeschränkt er auch war. Sie haben es vorhin beschrieben, dass er dieser hellwache Geist in ihm da war, aber er kaum noch was artikulieren konnte. Also es muss ja auch immer so ein Gefühl von eingesperrt sein in ihm gewesen sein. Und trotzdem sagt er einmal den Satz, es ist mir vielleicht noch nie so gut gegangen. Wie haben Sie das denn verstanden, was Ihren Mann zu diesem Satz gebracht hat?
Das ist wirklich ein Satz, der mich immer wieder bewegt hat, natürlich. Ich glaube, es war dieses Gefühl, einmal alles loslassen zu können, einmal wirklich umsorgt zu werden, einmal wirklich allen Intrigen, allen Scheußlichkeiten, die man ja im Beruf immer wieder, mit denen man ja im Beruf immer wieder konfrontiert wird, nicht zu haben. Und es war auch nur ein einziges Mal, dass er diesen Satz gesagt hat. Und es ist aber diese Zufriedenheit in der Krankheit, ich habe natürlich auch einiges nachgelesen darüber, das findet man immer wieder und das erstaunt einen ja auch immer wieder, dass Menschen in einem Zustand, von dem man denkt, es ist eigentlich, der ist eigentlich nicht aushaltbar, weil er war ja wirklich eingekerkert. Er konnte sich ja, wie gesagt, nicht mehr verständigen mit der Welt. Und das war sein Beruf gewesen, sich mit der Welt zu verständigen und vor allem auch allen die Welt zu erklären. Und trotzdem sagt dieser Mann ein einziges Mal, es ist mir vielleicht noch nie so gut gegangen. Er hat natürlich 100-mal gesagt, es ist alles furchtbar und ich möchte mich umbringen. Also es war wirklich, man muss die Balance da auch sehen, die natürlich ganz anders gewichtet ist.
Sie beschreiben in dem Buch auch die Zeit nach dem Tod Ihres Mannes, wie, ja, wie schwer das für Sie dann auch war, in Ihr Leben zurückzufinden oder es weiterzuführen, nachdem sich dann auch so Grundlegendes wieder verändert hat mit seinem Tod. Und Sie beschreiben da, dass eine Weile nach dem Tod sich etwas verändert, dass Sie, das ist schwer zu fassen, dass Sie Ihren Mann auf irgendeine Art wieder mitnehmen konnten in Ihr neues Leben. Dieses Buch, ist das jetzt auch eine weitere Möglichkeit, Ihren Mann in Ihr heutiges Leben mitzunehmen?
Ja, es haben natürlich viele gefragt, warum ich das geschrieben habe und ob er denn damit einverstanden wäre. Also warum ich es geschrieben habe, ist klar, ich konnte gar nicht anders. Also ich hatte gar keine Wahl, ich musste das schreiben. Also eine so existenzielle Erfahrung, wenn man die hat und wenn man eigentlich schreibt, dann muss die auch irgendwann zu Papier gebracht werden, wenn man denn kann und ich wollte. Und ich habe ihn dann tatsächlich mitgenommen in mein Leben in dem Sinne, ja, es gibt einen Satz von Rilke, der heißt, die Toten sterben in uns hinein. Und irgendwann bin ich nicht mehr immer in der Vergangenheit gewesen bei ihm, sondern ich habe ihn mit in mein Leben genommen in dem Sinne, dass er war einfach da, er war einfach mit dabei. Er lebt einfach mit mir. Ich bin in der Wohnung, in der wir zusammengelebt haben, nach wie vor, und da ist er. Und ich finde das ein unglaublich schönes Gefühl. Ich weiß nicht, ob es ein Glücksgefühl ist, aber es ist ein gutes Gefühl. Es ist ein Gefühl der Zusammengehörigkeit, das klingt jetzt komisch, aber die tatsächlich über den Tod hinausgeht. Und wir waren ja nicht nur immer ein herrliches Paar. Also es will jetzt hier keine Idylle malen oder irgend sowas.
Es hat aber auch gekracht, das beschreiben Sie auch. Ja.
Aber ich glaube, es ist wirklich ganz wichtig, diesen Punkt zu finden, wo man sagt, so jetzt kommt er mit mir in mein Leben. Mhm. Aber das heißt eben auch, jetzt führe ich mein Leben.
Das Leben ist ein vorübergehender Zustand, so heißt das Buch von Gabriele von Arnim. Im Rowohlt Verlag ist das erschienen. Ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch, Frau von Arnim.
Ich danke Ihnen.